Jo, vielen Dank. Ja, an den letzten Sonntagen hatten wir uns mit einer biblischen Wahrheit beschäftigt und da ging es um Versöhnung und zwar Versöhnung mit sich selbst, mit Gott, mit den Mitmenschen und Versöhnung mit der Welt. 2. Korinther 5. Und das ist einer der Kernanliegen Gottes. Er sucht danach, sich zu versöhnen mit Menschen. Und er bringt Versöhnung hinein in die Welt und er sucht Menschen, die diese Versöhnung auch weitergeben. Und eine zweite biblische Wahrheit möchte ich heute eröffnen. Und zwar ist Gott nicht nur jemand, der versöhnt und der damit beschäftigt ist, sondern Gott ist auch jemand, der heilt. Das ist eine weitere geistliche Wahrheit. Eben hier auf groß stellen. Und ich mache das jetzt mit so einer neuen Präsentationssoftware, einem neuen Programm. Ich hoffe, dass dieses Programm dazu dient, dass ihr bei der Predigt wach bleibt und nicht, dass es dazu dient, dass es so sehr ablenkt, dass ihr euch wundert, was da alles vorne passiert, sodass also vom Inhalt nichts mehr rüberkommt. Ich hoffe, das ist einfach mal eine Veranschaulichung und eine Möglichkeit, bildhaft eine Heilungsgeschichte nachzuvollziehen, die in der Bibel berichtet wird. Und mir geht es darum, nicht nur Geschichte zu erzählen, sondern mir geht es darum, das Ganze ein bisschen praktisch werden zu lassen und konkret werden zu lassen. Und heute Morgen möchte ich gerne, dass wir einen Schwerpunkt darauf legen, das auch zu praktizieren, was wir in der Bibel lesen, dass es nämlich einen Gott gibt, der heilt. Einen Gott gibt, der zu dir kommt, voller Freundlichkeit, voller Güte und der dich mit seiner Gesundheitskraft beschenkt. Und mich auch. Und dieser Gott, von dem erzählt die Bibel. Und nun kann man natürlich sagen, ja, das mag ja alles sein. Entschuldigung. Aber das ist alles nur symbolisch zu verstehen. Wenn wir das Neue Testament aufschlagen, dann lesen wir ganz viele Heilungswunder von Jesus. Und das sind ungefähr 2/3 der Wunder, die Jesus getan hat, sind Heilungswunder. Das ist auffällig. Man kommt da nicht drum rum, wenn man die Bibel liest. Und nun kann man sagen, ja, wir sind ja im Zeitalter der Aufklärung und Skepsis und das ist ja alles, sind ja alles nur Legenden und Symbole. Wenn man es aber so abtut, dann macht man es sich zu leicht und das ist ein Irrtum. Nur weil wir hier nicht so viele Heilungen erleben, nur weil wir das in unserem Leben nicht so erleben und auch in unserem Land nicht so stark erleben, heißt es nicht, dass es das nicht gibt und dass Gott nicht ein heilender Gott ist. Natürlich immer unter dem Vorbehalt, dass es vorläufig ist, weil wir immer noch sterben und der Tod immer noch auf uns wartet. Es ist eine vorläufige Zeichenhandlung, die Heilung. Ein Zeichen des Reiches Gottes. Es ist also nicht so, dass wir dann nicht mehr sterben müssten oder so. Aber dass Gott Gesundheitskraft in unser Leben hineinlegt, da ist schlecht drum rumzukommen, wenn man die Bibel ernst nimmt. Und jetzt kann es sein, dass manche sagen, ja gut, ich habe ja auch schon um Heilung gebetet. Oder bei Kleinigkeiten, bei einer Grippe oder auch bei schwereren Dingen, aber es ist nichts passiert. Also einerseits haben wir die Skepsis und sagen, das ist naturwissenschaftlich nicht möglich, dass ein Mensch durch ein Wunder geheilt wird. Auf der anderen Seite sagen wir, wir haben enttäuschte Erfahrungen. Wir haben selber gebetet und es ist nichts passiert. Also lassen wir es. Also beschäftigen wir uns damit nicht und sagen, das ist irgendwie ein bisschen komisch, dass da so viel in der Bibel drüber drin steht, dass Jesus Leute geheilt hat. Aber ich kann damit nichts anfangen. Aber so simpel ist es denn doch nicht, wenn wir bedenken, dass im Hebräerbrief steht, Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und das heißt, auch zu unserer Zeit ist er derselbe. Und das bedeutet, wir haben einen menschenfreundlichen, gütigen Gott, der auf uns zukommt, der zu uns kommt und der etwas tut, der etwas in uns Heil macht, der uns mit Heil, mit Vergebung, mit Gnade beschenkt, aber auch mit Gesundheitskraft, mit Heilung. Wenn wir es konkret machen, dann merken wir also, es ist nicht so ganz einfach. Wir können es nicht so einfach abtun, nur weil wir es nicht in der Weise erleben oder weil wir da skeptisch sind. Denn Jesus ist der Auferstandene und es geht ihm nicht darum, dass Heilung jetzt das Wichtigste ist, sondern Heilung ist nur ein Instrument. Ein Instrument, ihn besser kennenzulernen und mehr sein Wesen zu erfahren. Und die Frage, was Gemeinde bedeutet, das ist ein Heilungsraum für Menschen. Gemeinde ist eine Gemeinschaft aus Menschen, in der Kraft Gottes wohnt, in der Heilung passiert für Menschen. So haben es die ersten Christen erlebt in der Apostelgeschichte und so hat es Jesus selbst gesagt. Markus 16 hat gesagt, ihr werdet die Kranken heilen. Das war ein Auftrag. Nicht nur reden, nicht nur predigen, sondern heilen. Also, dass Menschen Heilung erleben und dass Menschen Befreiung erleben, auch von Krankheit, das ist etwas, womit ich heute mit euch ein bisschen nachdenken möchte. Und das ist, wie gesagt, nicht so ganz einfach darüber zu sprechen, aufgrund der Skepsis und aufgrund der enttäuschten Erfahrung. Aber trotzdem müssen wir es, meiner Meinung nach, weil es eine biblische Wahrheit ist, die uns leicht durch den Fingern hindurchrieselt, wenn wir uns nicht damit beschäftigen. Schon im Alten Testament geht's los. Ich möchte euch eine kleine Geschichte zeigen aus dem Alten Testament. Da gab es mal einen Hauptmann von den Aramäern, den heutigen Syrern, der hieß Naaman. Im 2. Könige 5 können wir die Geschichte nachlesen von diesem Naaman. Naaman war ein Kommandeur der syrischen Armee, sehr erfolgreich. Sein Name Naaman bedeutet irgendwie gut aussehender Typ. Also gut aussehend und erfolgreich, hatte es also weit gebracht und er hatte das Vertrauen des Königs von Syrien verdient. War einer der obersten Chefs dort. Und dieser Naaman wird beschrieben in 2. Könige 5 und wird so beschrieben, der Heerführer Naaman war hoch angesehen bei seinem Herrn, dem König von Aram, denn durch ihn hatte der Herr Aram Erfolg geschenkt. Und jetzt kommt ein Schlüsselsatz. Achso, hier nochmal kurz die Biografie, stammte also aus Syrien, ein bedeutender Mann, hoch angesehen, Kommandant, Vertrauen des Königs und ein Soldat, der zur Führungskraft geworden war. Jetzt hat aber dieses Bild, was wir von diesem Naaman gezeigt bekommen, einen Riss und der sieht so aus. Aber er litt an Aussatz. Und Aussatz ist so ein Wort, das benutzt man heutzutage nicht und es ist auch nicht unbedingt das, was wir als Lepra kennen, wo man also hohe Ansteckungsgefahr hat und irgendwie Abstand halten muss, denn dieser Naaman konnte in Kontakt mit Menschen sein. Wahrscheinlich war es so eine Art Schuppenflechte, aber jedenfalls eine Hautkrankheit, die ihn sehr belastet hat und die ihn auch einsam gemacht hat und die ihn ja sehr beschwert hat, sodass er nicht nur erfolgreich, nicht nur hoch angesehen war, sondern auch krank. Er litt an Aussatz. 2. Könige 5, Vers 1. Erfolgreich, aber im Abseits, einsam und krank. Das ist die Situation. Bisschen vorstellen, das war Naaman und seine Situation. Jetzt befand er sich im Krieg mit Israel. Die Syrer kämpften gegen Samarien, der damaligen Hauptstadt von dem Nordreich von Israel. Und in diesem Krieg mit Israel war ein junges Mädchen verschleppt worden. Man weiß nicht, wie sie hieß, wird nicht gesagt. Jedenfalls ein junges Mädchen wurde gefangen genommen. Und dieses junge Mädchen wurde als Dienerin für die Frau von Naaman eingesetzt. Ich weiß nicht genau, wie alt sie war. Also junges Mädchen kann tatsächlich sein, dass sie womöglich richtig jung war, also womöglich unter 10 Jahren. Die war als Kriegsgefangene verschleppt worden nach Syrien und diente dort Frau Naaman. Machte den Haushalt, kümmerte sich um das, was Frau Naaman eben so zu tun hatte. Eine Dienerin also aus Israel. Wohlgemerkt, die waren eigentlich verfeindet. Aber diese Dienerin aus Israel setzt sich über diese Feindschaft hinweg, setzt sich über die sozialen Barrieren hinweg, dass sie nur eine Dienerin ist und ihr Chef krank ist, und setzt sich für ihren kranken Chef ein und sagt, zu Naaman, ach, dass doch mein Herr vor den Propheten käme, der in Samaria ist, so würde dieser ihn von seinem Aussatz befreien. Wahnsinnig mutig und ignoriert soziale und nationale Barrieren, indem sie diesen Vorschlag macht. Da ist ein Prophet in Samarien. Ich kann euch schon mal verraten, was das für ein Prophet ist, werden wir gleich sehen. Der hieß Elisa. Und diesen Prophet kannte das Mädchen. Und sie wusste, dass Elisa ein Sprachrohr Gottes war, ein Botschafter Gottes war und sagte, wenn der da hingehen könnte, mein Chef, dann würde er bestimmt geheilt worden werden, von seinem Aussatz und von seinem Leiden befreit werden. Tatsächlich, das muss ich sagen, rechne ich Naaman hoch an, in seiner angesehenen Stellung, in seiner starken Position, in seinem Erfolg, hört er auf das Mädchen. Wohlgemerkt, die Dienerin seiner Frau. Er hört auf das Mädchen und in Vers 4 steht, Naaman ging und erzählte seinem Herrn, damit ist der König von Syrien gemeint, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Da befahl ihm der König von Aram, reise zu den Propheten. Ich werde einen Brief an den König von Israel schreiben. Und was tut er? Naaman reist nach Israel, ins Feindesland. Das ist schon mal echt ein großer Schritt, was das ein bisschen Demut erfordert. Aber er reist nicht einfach so hin. Nein, nein, Moment, er ist ja Naaman. Naaman geht nicht irgendwo hin und klopft an die Tür und sagt, bitte, bitte. Nein, nein, Moment mal eben. Er will von seinem Aussatz befreit werden, aber er nahm Geschenke mit. Und jetzt haltet euch fest, wie viel Geschenke er mitnimmt. 340 Kilogramm Silber, 68 Kilogramm Gold und 10 Festkostüme, die eines Königs würdig sind, als Geschenk, damit er geheilt werden würde von seinem Aussatz. Ein Naaman kommt nicht einfach so. Was passiert also? In dem Brief, den er dem König von Israel dann gab, stand, mit diesem Brief schicke ich dir meinen Diener Naaman, schreibt der syrische König. Ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Das sagt der syrische König zum israelitischen König. Da sieht man also, Israel war abhängig von Syrien. Israel war damals ein Vasall, also ein Untergebener von Syrien, so wie der redet. Sonst würde man nichts schreiben in einem Brief, ich möchte, dass du ihn von seinem Aussatz heilst. Ohne Diskussion. Keine Bitte, gar nichts. Also das war der Chef. Vers 7. Als der König von Israel das las, zerriss er seine Kleider und sagte, dieser Mann schickt mir einen Aussätzigen, damit ich ihn heile. Bin ich Gott, dass ich töten und Leben geben kann? Seht und begreift doch, dass er nur nach einem Vorwand sucht, um Streit mit mir anzufangen. Als jedoch Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er ihm eine Nachricht. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Schick Naaman zu mir. Er soll sehen, dass es einen Propheten in Israel gibt. Also zog Naaman mit seinen Pferden und Streitwagen zu Elisas Haus und wartete vor der Tür. Wie gesagt, ein Naaman kommt nicht einfach so. Pferde und Streitwagen müssen schon dabei sein. Elisa ließ ihm durch einen Diener ausrichten, geh und wasche dich 7-mal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Ich muss schmunzeln, weil das zwei Gockel sind, die sich da begegnen. Zwei Typen, die irgendwie Chefs sind. Ja, der eine mit Pferden und Streitwagen wartet vor der Tür. Steigt nicht ab, klopft nicht an, wartet vor der Tür. Der andere hat gefälligst herauszukommen und ihm seine Dienste anzubieten. Doch Elisa denkt gar nicht dran, geht gar nicht vor die Tür, mit ganzen Pomp, der da vor ihm steht, kümmert sich gar nicht drum, schickt einen Diener raus. Und dann wagt es der Diener auch noch, diesem erfolgreichen Naaman aus Syrien zu sagen, geh und wasche dich 7-mal im Jordan, dann wird deine Haut wieder gesund und du wirst geheilt sein. Du kannst dir vorstellen, wie das auf einen erfolgreichen Chef gewirkt hat, dementsprechend reagiert er auch. Vers 11, da ging Naaman ärgerlich fort. Ich hatte angenommen, dass er persönlich zu mir kommt, sagte er. Ich hatte erwartet, dass er die Hand über die aussätzige Haut ausstrecken, den Namen des Herrn, seines Gottes anrufen und mich heilen würde. Sind der Abana und der Parpar in Damaskus denn nicht besser als alle Flüsse Israels? Warum kann ich mich denn nicht in ihnen waschen und geheilt werden? Das stimmt übrigens wirklich. Ist heute noch so, dass zwei Flüsse durch Damaskus fließen und damals waren die bekannt für ihre Klarheit und Reinigungs- und Heilungskraft. Das war also, waren berühmte Flüsse, in denen man sich gerne gebadet hat, um auch erfrischt zu werden. Warum kann ich mich denn nicht in ihn waschen und geheilt werden? Und er drehte sich um und ging zornig fort. Blockaden an dieser Stelle. Drei Blockaden erkenne ich bei Naaman. Er hätte ja einfach das machen können. Hätte ja einfach hingehen können und sagen, gut, ich verstehe es zwar nicht, es klingt extrem merkwürdig, dieser Jordan, der ist außerdem ein bisschen ziemlich schmutzig, da ist ja nun auch irgendwie Sand und ist nicht besonders klar, außerdem ist es ein kleiner Fluss, da soll ich mich 7-mal untertauchen. Ja, gut, aber ich mach's. Hat er aber nicht. Er war richtig wütend. Warum? Weil es seinen Stolz gekränkt hat. Das war eines Naamans nicht würdig. Mit Pferdewagen, mit Mitarbeitern, mit denen er vor der Tür stand, als erfolgreicher Kommandeur der syrischen Armee, ist eine solche Maßnahme nicht würdig. Unverschämtheit. Unglaublich. Eine Blockade. Gekränkter Stolz. Zweite Blockade, enttäuschte Erwartung. Naaman hatte bestimmte Vorstellungen, wie der Prophet Gottes ihn heilen würde, indem er die Hand über die Stelle kreisen lässt und ein paar magische Formeln murmelt und dann geheilt. Das gibt dem Ganzen auch die würdige Aufmerksamkeit. Am besten auf der Bühne noch und dass viele das sehen und dann diese große Heilungsveranstaltung gemacht wird. Solche Vorstellungen hatte Naaman, aber diese Erwartung von ihm wird total enttäuscht. Und der Diener sagt ihm, geh mal in den Jordan, tauch dich mal 7-mal unter und dann ist gut. Völlig enttäuschte Erwartung, und zwar die Art und Weise, die Methode, wie Gott heilt. Das heißt also, man kann auch manchmal enttäuscht sein, wie Gott arbeitet, wie Gott handelt. Man sagt ja immer so schnell fromm, Gott enttäuscht einen nie, aber doch, denn Gott handelt manchmal völlig anders, als wir das annehmen, und das kann einen manchmal auch enttäuschen. In dem Fall war es so. Dritter Punkt, Unglaube, Misstrauen. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, dass dieser Gott durch diese einfache, überraschende, simple Maßnahme in den Jordan, da sich mal unterzutauen, dass der dadurch irgendetwas bewirken könnte, weil diese Maßnahme, diese Art und Weise eben viel zu einfach war. Und so kann es auch bei uns sein, dass wir denken, dass wir zu Gott kommen müssen mit ganz hohen Ansprüchen und komplizierten Dingen. Und er überrascht uns mit einer unglaublich einfachen Art und Weise. Und sagt, das, was ich dir gebe, ist meine Hand, ich strecke sie zu dir aus, mit meiner Freundlichkeit und Güte und meiner Vergebungsbereitschaft, meiner bedingungslosen Annahme und meiner Liebe beschenke ich dich. Und alles, was du tust, ist nur diese Hand zu ergreifen. Alles, was du tust, ist nur zu glauben, nur Christus dein Leben anzuvertrauen. Das ist auch so simpel, dass manchmal da richtig ein Unglaube uns blockieren kann. Vers 13, aber glücklicherweise geht die Geschichte noch weiter. Seine Begleiter aber redeten ihm gut zu. Herr, sprachen sie zu ihm, wenn der Prophet etwas Großes von dir verlangt hätte, hättest du es dann nicht getan? Wie viel eher solltest du ihm gehorchen, wenn er dich nur auffordert, bade dich, damit du wieder gesund wirst? Der hatte schlaue Begleiter. Der Naaman ist übrigens interessant, dass sie wieder die sozial Niedrigen hier ihm etwas sehr Wertvolles sagen. Und das heißt also auch, er hört auf dieses kleine Mädchen, er hört auf die Begleiter, denn Folgendes geschieht. Also ging Naaman hinab an den Jordan und tauchte sich 7-mal unter, wie der Mann Gottes es ihm befohlen hatte. Da wurde seine Haut so gesund wie die eines kleinen Kindes und er war geheilt. Daraufhin kehrten Naaman und sein ganzes Gefolge zu dem Mann Gottes zurück. Als er vor ihm stand, sagte Naaman, ich weiß jetzt, dass es keinen Gott auf der Welt gibt, außer in Israel. Bitte nimm ein Geschenk von deinem Diener an. Und dann will er Elisa beschenken, natürlich wieder mit viel Reichtum und Gold und Silber und Gewändern und so weiter und so fort. Elisa will aber nichts davon haben. Die Geschichte geht dann noch ganz spannend weiter. Müsst ihr mal lesen, 2. Könige 5. Das ist jetzt aber zu lang. Aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Gottes Handeln und Gottes Heilung an uns nie irgendetwas kosten. Es darf nie bedeuten, dass wir Geld oder irgendetwas dafür bezahlen. Und da muss man auch sehr stark aufpassen, dass wir nicht irgendwie denken, wir müssten etwas geben, damit Gott etwas tut, sondern Gott tut es ohne Geld, ohne Bezahlung, ohne dass wir etwas geben. Wenn wir etwas geben, dann tun wir es als Antwort darauf, als Dankbarkeit, aber nicht damit Gott handelt. Also, aber das hatte Naaman noch nicht verstanden, aber er hatte verstanden, dass Gott tatsächlich der Gott Israels, heute können wir sagen, dass Jesus Christus wirklich der einzige Gott ist und es keinen Gott gibt außer ihn, der Menschen so gütig berührt und auch heilt. Das also hatte Naaman erkannt. Es war eigentlich schon, muss man sagen, so eine Art Bekehrung, die er erlebt hat. Er hatte zwar dann immer noch mit anderen Göttern auch zu tun, aber Gott ist so gnädig, dass er das auch akzeptiert hat. Heilung geschieht also in diesem Fall einfach, ohne Faxen, nüchtern und doch wunderbar. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gucken, dann haben wir hier mal drei Verse, die von Jesus erzählen. Am selben Abend brachte man viele von Dämonen beherrschte Menschen zu Jesus. Er brauchte nur ein Wort zu sagen und die Besessenen wurden frei und alle Kranken geheilt. Ebenfalls wieder mit dieser extrem überraschenden Einfachheit, nur ein Wort zu sagen. Markus 1, Vers 34. Jesus heilte viele Menschen, die an den verschiedensten Krankheiten litten und befahl vielen Dämonen, Dämonen sind Mächte, die uns richtig krumm machen und belasten und richtig kaputt machen und quälen. Und er befahl vielen Dämonen, ihre Opfer zu verlassen. Den Dämonen verbot er zu sprechen, denn sie wussten, wer er war. Und Lukas 7, Vers 21 sagt, Jesus heilte gerade viele von ihren Krankheiten und Leiden. Er befreite Menschen, die von Dämonen geplagt wurden, und den Blinden schenkte er das Augenlicht wieder. Für uns heute Morgen und für uns als Gemeinde eine Erinnerungshilfe, eine vielleicht Hilfe für dich, das überhaupt zu wissen, dass es so etwas auch heute gibt. Der Dienst des Heilungsgebets. Es gibt drei Formen des Dienstes des Heilungsgebetes und alle drei kommen vor. Und ich bin überzeugt auch, dass sie noch mehr vorkommen können, auch bei uns in der Gemeinde. Die erste Form ist der allgemeine Auftrag für jeden Gläubigen. Markus 16, Vers 18, wo Jesus gesagt hat, ich sende euch aus, verkündigt das Evangelium aller Kreatur und ihr werdet die Kranken heilen. Markus 16, Vers 18. Das betrifft alle Jesus-Jünger. Alle Leute, die zu Jesus gehören, haben diesen Auftrag, für Kranke auch zu beten. Der zweite Dienst des Heilungsgebets, spezielle Heilungsgaben. Zum Beispiel in 1. Korinther 12, Vers 9 werden Gaben aufgelistet, die Gott in seine Gemeinde hineingelegt hat. Und eine Gabe davon ist, das Heilungsgebet. Das heißt, es gibt also Christen, die genau wie jeder andere auch mal gebetet haben, als es jemandem schlecht ging und der ist gesund geworden. Und dann haben sie gedacht, oh toll und super, Einzelfälle, super. Aber dann haben sie nochmal wieder für jemanden gebetet und da ist der auch gesund geworden. Ich habe so jemanden auch zum Beispiel mal kennengelernt im Studium. Der ist immer rumgegangen an der Universität, wo ich studiert habe. Und der hat immer für Leute gebetet, bei Kleinigkeiten und größeren Sachen. Und viele von denen sind dann eben gesund geworden. Und dann wundert man sich, was ist denn jetzt los? Und das könnte ein Hinweis darauf sein, dass ein Mensch, der hier vielleicht auch unter uns ist, eine besondere Begabung und Berufung dazu hat, unter Handauflegung für Kranke zu beten und sie werden gesund. Erleben wir wenig? Aber in anderen Ländern ist es auf der Welt viel, viel mehr verbreitet. Und es kann auch noch bei uns mehr werden. Das dritte ist der Dienst der Ältesten. Wir haben hier die Einrichtung, heute Morgen sind Daniel und Werner und ich vom Ältestenteam da, Georg Lüsse gehört noch dazu. Wir bieten das an, dass wir für Kranke beten, unter Handauflegung mit Ölsalbung nach Jakobus 5. Da steht drin, wenn jemand von euch krank ist, soll er zu den Ältesten gehen und die sollen ihm die Hände auflegen, ihn mit Öl salben und für ihn beten. Das haben wir über die Jahre schon sehr, sehr oft erlebt, dass Gott Menschen geholfen hat. Sie sind nicht immer geheilt worden, schon gar nicht sofort. Aber wir haben es tatsächlich auch erlebt, dass am nächsten Tag auf einmal die Schmerzen weg waren und dass tatsächlich Heilung eingetreten ist. Und wir haben es erlebt, dass es manchmal ein Prozess war. Und manchmal haben wir auch erlebt, dass jemand nicht geheilt wurde, aber dass jemand trotzdem ermutigt worden ist durch das Gebet. Und das kann ich und können wir wirklich zusprechen, uns gegenseitig. Und das können wir wirklich sagen, dir wird geholfen werden. Wir können nicht garantieren, dass du geheilt wirst. Aber wir können dir zusprechen, dir wird geholfen werden. Ermutig, du bekommst Kraft, das zu tragen. Oder aber auch, Gott wird dich heilen. Auch das ist denkbar und möglich. Das ist kein Selbstzweck. Gesundheit ist nicht alles im Leben. Das ist eine absolute Lüge und völliger Blödsinn, wie viele Leute haben mir das schon gesagt. Gesundheit ist das Wichtigste. Ich sage dazu mal nichts, aber ich bin immer wahnsinnig genervt, wenn mir das jemand sagt, weil das natürlich Quatsch ist. Gesundheit ist nicht das Wichtigste. Ja, denn was nützt es, wenn ich gesund bin, aber ich muss ja doch sterben? Wenn ich tot bin, nützt mir Gesundheit auch nichts mehr. Oder? Willst du dem Toten sagen, Gesundheit ist das Wichtigste? Bringt doch auch nichts. Das kann ja nicht das Wichtigste sein. Wir müssen ja sowieso sterben. Gesundheit ist nicht das Wichtigste und kein Selbstzweck, sondern Gesundheit ist ein Instrument, damit wir Gott ehren, Gott erkennen. Und Naaman hat gesagt, jetzt habe ich erkannt, es gibt nur einen Gott auf der Welt. Das ist ein Instrument, um Gott zu verherrlichen. Und was wir tun können, ist, dass wir im Vertrauen handeln, auch jetzt beim Abendmahl. Auch wenn es vielleicht für dich ganz simpel und ganz primitiv erscheint, einfach nur mal für deinen Nachbarn, der neben dir am Tisch gleich steht, zu beten, die Hand auf die Schulter zu legen und zu sagen, Herr Jesus Christus, ich bitte dich, dass du meinen Nachbarn, der hier neben mir steht, dass du ihn heilst in deinem Namen. Das ist ja simpel, das ist ja einfach und wir trauen uns das teilweise gar nicht, weil es so einfach ist. Aber ich lade dich ein, das zu praktizieren und im Vertrauen auf seine Gesundheitskraft auch zu beten. Und das Letzte ist, dass wir uns Blockaden bei uns selbst bewusst machen. Enttäuschte Erwartungen, gekränkter Stolz, denkbar, und auch Unglaube. All diese Blockaden hat Naaman überwunden. Die Praxis jetzt also, wir haben wieder Abendmahl an drei Tischen. Hier ist ein Tisch, dort ist ein Tisch und dort ist ein Tisch. Erinnert ihr euch, die beim letzten Mal dabei waren, so haben wir es im letzten Monat auch gemacht. Wir werden also gleichzeitig im Raum verteilt das Abendmahl an drei Kleingruppen einnehmen, uns gegenseitig austeilen. Und das ist ganz wahlweise, also willkürlich, wo man sich hinbegibt. Und ich bitte, dass von diesen Kleingruppen zwei Personen gleich nach vorne kommen und sich ein Brot für den Tisch und ein Brot für diesen Tisch holen. Und ich finde das jetzt auch von unserer Anzahl her sehr, sehr schön, weil wir dann nicht so ganz viele sind, nicht so ganz groß sind, sodass man die Möglichkeit hat, sich mal vorzustellen, falls nicht jeder bekannt ist, dass man einmal den Vornamen sagt, wenn man am Tisch steht, und dass man dann das Mahl zusammen feiert, sich das gegenseitig reicht, und dass man dann beim Mahl feiern füreinander betet und mit dem Schwerpunkt um Heilung betet. Einen Hinweis noch dazu, wenn wir um Heilung beten im Namen Jesu, dürfen wir zusprechen, dass Gott uns hilft. Aber wir dürfen es nicht versprechen, denn das steht nicht in unserer Gewalt. Auch nicht in Elisas Gewalt war es, sondern das entscheidet Gott. Aber wir dürfen es tatsächlich zusprechen. Und jetzt ist mir gerade entfallen, was ich noch sagen wollte. Auf jeden Fall, lass uns diesen Schwerpunkt Heilung im Gebet setzen, in unserer Gemeinschaft, und lass uns ganz kurz nur, wenn jemand das möchte, sagen, was für eine Krankheit man hat. Eine Sache ist interessant, das ist mir jetzt wieder eingefallen, wenn du mal die Bibel durchliest, nach Diagnosen, Krankheitsdiagnosen, findest du fast gar nichts. Jesus hat sich nie groß mit Diagnosen aufgehalten. Er hat ein Wort gesprochen, er hat die Leute geheilt. Wenn wir heute ein Buch kaufen über Krankheiten, können wir locker 1600 Seiten dickes Buch haben. Können uns mit Diagnosen, können über Google, oh, Wahnsinn. Wir können uns im Grunde genommen Tag ein, Tag aus mit nichts anderem als mit Krankheiten beschäftigen. Richtig? Richtig. Hat Jesus überhaupt nicht gemacht. Hat er gar nicht gemacht. Er hat sich nie lange mit den Krankheiten aufgehalten. Also lass uns nicht lange diskutieren, nicht lange rumerzählen, was wir für eine Krankheit haben. Lass uns füreinander beten, die Hände auflegen und uns segnen und füreinander um Heilung beten. Kurzes Stichwort reicht. Okay? Werner.